Ja, das ist nun das letzte Wochenende vor Weihnachten und es wird langsam eng, wenn immer noch die Geschenke fehlen. Da klingt es doch ganz verlockend. Wenn ich Ihnen jetzt ankündige, stressen Sie sich nicht. Wir verraten Ihnen heute nämlich, wie Sie die nächsten Tage ohne Kaufwahnsinn verbringen können. Und obwohl Sie dann womöglich ohne Geschenke am Weihnachtsbaum stehen, trotzdem kein schlechtes Gewissen haben müssen. Spenden statt Schenken ist nämlich heute unser Schwerpunktthema. Dank Internet sind die Möglichkeiten auf diesem Gebiet ungeheuer gewachsen. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, heute mit Katja Bigalke. Um Spenden geht es auch auf der Journalistenseite SpotUs. Hier sponsern Internetnutzer journalistische Recherchen. Wir reden darüber, ob dieses Modell prinzipiell taugt, um investigativen Journalismus zu finanzieren. Außerdem stellen wir Ihnen Farmville vor, eine Facebook-Applikation, der sich derzeit immerhin 73 Millionen Menschen hingeben, um digitale Kühe zu melken. Und natürlich gibt es auch die Netzmusik. Martin Riesel hat die heute zusammengestellt und soweit ich das mitbekommen habe, hast auch du dich weihnachtlich gestimmt, zwar nicht mit Spenden, aber mit dem Thema Schenken beschäftigt.
Zu Spenden kommen wir vielleicht später noch. Ich habe mir für heute mal eine Musikplattform vorgenommen, die trifft sozusagen ins Herz der Verschenkkultur von Netzmusik. CC Mixter heißt die und auf der gibt's nicht nur für Fans jede Menge Songs gratis, sondern vor allem für Musiker auch die Grundbausteine, um neue Werke und Remixes zusammenzubauen. Tausende sind da weltweit registriert. Einer der bekannteren ist DJ Vadim. Der Mann aus Leningrad hat auf CC Mixter auch mal so einen großen Remix-Wettbewerb losgetreten. Und mit einem der Ergebnisse daraus geht's bei uns auch musikalisch los. Ein Remix von Let's Go mit DJ Vadim. Let's just go. Let's just be free. Let's just head out on the road. Just you and me. Let's just go. Let's be free. Get there eventually.
In Deutschland werden laut Wikipedia zwischen 3 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr gespendet. Pro Kopf macht das etwa 36 bis 60 Euro. Bis vor einigen Jahren kam dieses Geld ganz klassisch, vor allem Hilfsorganisationen zugute, gemeinnützigen Vereinen oder auch Stiftungen. Durch das Internet hat sich die Spendenkultur allerdings ein bisschen verändert, man könnte auch sagen erweitert. Im Internet, wo ja alle möglichen Angebote umsonst zur Verfügung stehen, hat die freiwillige finanzielle Beteiligung der Nutzer an Projekten nämlich eine ganz neue Bedeutung. Gewonnen. Sie gehört, zumindest rein theoretisch, sogar mit zur Existenzgrundlage eines dezentralen Netzes. Und weil das so ist und weil es auch immer einfacher ist, einen Spendenbutton auf einer Internetseite einzurichten, suchen immer mehr Leute ganz gezielt auf diese Weise nach Sponsoren. Spenden im Netz, wie funktioniert's? Ein Selbstversuch von Moritz Metz.
Ich möchte gerne von euch eine Spende. Wie hoch die ist, das bestimmt ihr selber, was ihr könnt. Und wenn ihr nicht könnt, dann ist es auch okay. Und ich sammle die Kohle zusammen, um mir dann davon am Ende eine Bahncard 100 zu kaufen.
Tim Pritloff, einer der bekanntesten deutschen Podcaster, wandte sich Ende 2008 an seine Hörer und konnte sich schnell bedanken. Innerhalb von 5 Tagen waren über 3.600 Euro auf dem Konto des Machers von Chaos Radio Express gelandet. Genug für eine Flatrate bei der Deutschen Bahn, mit der Pritloff auch mal Gesprächspartner außerhalb Berlins treffen kann. Besuch von Pritloff und gute Podcast-Sendungen kostenlos im Netz. Eine Win-Win-Situation für Macher und Hörer. Auch für andere gute Zwecke ist im Netz das ganze Jahr über Weihnachten. Auf Spendenmarktplätzen wie dem US-amerikanischen Kiva.org oder dem deutschen BetterPlace.org präsentieren Initiativen und Projekte aus aller Welt ihre Bedürfnisse und Wünsche und finden willige Spender. Die Beträge zwischen 5 und einigen 100 Euro sind zwar klein, können aber laut Till Behnke, Geschäftsführer von BetterPlace.org, wegen ihrer Zielgenauigkeit vieles in Bewegung setzen. Anders als Sammelspenden traditioneller Wohltätigkeitsorganisationen.
Das Problem ist, dass ich generell als Spender nicht genau weiß, was mit meinem Geld passiert, wie viel kommt an, was genau machen die damit. Meistens wird mir eine Milchziege angeboten, die ich bespenden kann, und das Ganze fließt in ein Globalbudget und ich weiß weder, wie viele Milchziegen noch wo in der Welt die dann hinten rauskommen. Auf Better Place ist jedes kleine Projekt ein echtes Projekt, wo jemand sein Dach reparieren will, und wenn ich spende, bekomme ich hinterher Videos und Fotos davon, wie dieses Dach repariert wurde.
Auch ich will Gutes tun. Mit 20 Euro Testbudget durchsuche ich betterplace.org nach spendenwürdigen Projekten. Von Solaranlagen für Sozialsiedlungen in Chile oder dem Weihnachtswunsch Playboy-Bettwäsche einer Kinderheimbewohnerin im bayerischen Augsburg ist alles dabei. Schließlich finde ich das Projekt Wasser für die Kinder von Pengo. Es geht um die Anbindung einer kenianischen Dorfschule an eine nahegelegene Wasserquelle. Für die 500 Meter Wasserleitung fehlen noch 1516 Euro. Ich spende 15 Euro für 2 Sack Zement und 5 für ein Wasserventil. Klick für Bankeinzug und ich erhalte eine automatisch generierte Dankeseite sowie Spendenbescheinigungen für Facebook, Twitter und das Finanzamt. Sich als Gutmensch zu betätigen und den Ruhm gleich online weiter zu verbreiten, ist heute so einfach wie Friends adden bei Facebook oder Münzen sammeln beim Computerspiel Super Mario. Aber sind Peer-to-Peer-Spenden im Netz wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten?
Die Frage möchte ich gleich weiterleiten an Lothar Lochmeier, freier Wirtschaftsjournalist in Berlin. Guten Tag. Wie schätzen Sie denn das Phänomen Spenden im Internet ein? Ist das eine echte Alternative, um Projekte zu unterstützen, die man spannend findet, oder nur eine Form der Selbstvergewisserung von Gutmenschen, die aber nicht wirklich als zuverlässiges Finanzmodell taugt?
Also ich glaube, die Menschen, die das spannend finden, oder ich würde eher sagen, vielleicht sexy finden, ich glaube nicht, dass die unbedingt so stark motiviert sind von dem Gedanken, gut Menschen zu sein, wenn sie über solche Internetportale gehen. Sondern sie sind vor allem daran interessiert, direkt in Kontakt mit den jeweiligen Projekten zu kommen. Das heißt, sie wollen einsehen, wofür sie spenden. Und das sind natürlich dann auch andere Spender als die klassischen Spender, die man so kennt, die honorigen 60-Jährigen plus X. Die deutlich jüngeren Spender, die auf solchen Plattformen aktiv werden, also das sind dann doch eher die um die 40-Jährigen, die suchen schon auch einen gewissen Kick. Also das Phänomen muss man schon ein bisschen anders sehen als den klassischen Spendenmarkt, den wir hatten.
Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wodurch unterscheidet sich denn diese neue Form des Spendens von eben diesem klassischen Markt, wo man eher für gemeinnützige oder karitative Zwecke dann gespendet hat?
Ich sehe 2 wesentliche Punkte. Zum einen, Plattformen wie Better Place werben ja damit, dass der ganze Vorgang transparent und einsehbar sei, dass man also sozusagen sieht, was ist es für ein Projekt, mit wem habe ich es zu tun, und ich somit also auch dann wirklich sehe, wo mein Geld hinkommt. Also weg vom anonymen Gedanken. Das allein, denke ich, ist aber noch nicht die entscheidende Motivation. Der Kick, der liegt dann eher darin, dass diese Form eher auch eine Art von Investition ist. Also dass die Spender auch damit nicht nur spenden wollen, sondern sie wollen auch sozusagen wissen, ja, was passiert denn dann danach, wenn ich gespendet habe? Sie wollen sehen, entsteht da was Produktives? Und das, denke ich, ist doch ein bisschen eine andere Motivation als so eben das klassische Spenden bei Thomas Gottschalk und der ZDF-Spendengala, wo eine Riesenshow veranstaltet wird.
Aber eine Investition ist ja eigentlich schon was ganz anderes als eine Spende. Also mit der Investition bekomme ich was zurück. Eine Spende ist eigentlich wirklich eine uneigennützige Sache.
Da würde ich den Begriff ein bisschen ins Spiel bringen, eine soziale Rendite. Also ich denke mal, die Nutzer, die da spenden, die bekommen durch den Kontakt zu dem Projekt eine soziale Rendite. Das bedeutet aber jetzt nicht automatisch, dass die Plattformen als solche jetzt wirklich transparent sind. Das ist die Erwartungshaltung der Nutzer, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass die Plattformen natürlich dann den hohen Anspruch einlösen müssen, transparent zu sein, auch geringere Kosten zu produzieren in relativ dubiosen Verwaltungsapparaten, wo dann vielleicht nur 30% des Spendenaufkommens tatsächlich beim Empfänger landet. Also die Herausforderungen für die Online-Plattformen sind genauso groß wie für jede andere Spendenorganisation auch.
Ich wollte gerade sagen, also nur weil ich jetzt ein Foto von dem Menschen eventuell im Internet sehe, dem ich da etwas spende, dadurch ist ja immer noch nicht gesichert, dass es wirklich da ankommt und zu 100%. Also die Herausforderungen sind doch ähnliche, was Verwaltungskosten angeht und die direkten Wege müssen ja auch erstmal eingehalten werden. Wie kann ich das denn abschätzen, ob das auch passiert?
Also ich persönlich sehe den ganzen Spendenmarkt eigentlich als eine relativ undurchschaubare Geschichte und diesen Widerspruch können auch die neuen Online-Spendenplattformen nicht auflösen. Die Plattformen allein zu etablieren reicht nicht. Es muss von Seiten der Nutzer, aber auch von unabhängigen Prüfstellen, muss es Wege geben, also die Arbeit dieser Organisation genauer zu beobachten, weil der klassische Spendenmarkt und da gehören auch die Online Spendenorganisation dazu ist sehr intransparent. Man prüft kaum, wie die Strukturen sind. Es gibt häufig eine Vermischung zwischen kommerziellen und gemeinnützigen Organisationsstrukturen und das ist relativ undurchschaubar, selbst für solche Prüforganisationen wie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen. Also das ist schon sehr, sehr komplex.
Woran erkenne ich denn dann die Qualitätsunterschiede heute?
Also was die Online-Angebote angeht, ich denke, da sollte man ein bisschen seinem gesunden Menschenverstand vertrauen. Erstmal, wenn man auf die Seite surft, man kriegt eigentlich recht schnell einen Eindruck, wie transparent stellt sich die Organisation, die diese Plattform betreibt, vor. Wie tief gewähren sie Einblick in ihre Organisationsstrukturen, in ihre Prozesse und in ihre Mittelverwendungen. Und da sehe ich eigentlich noch sehr viel Aufklärungsbedarf und Nachholbedarf. Also ich selber habe das auch festgestellt, als ich für mein Buchprojekt zum Thema Social Banking auch einige der Plattformen kontaktiert habe und wissen wollte, wer sind denn bei euch die Spender? Was sind das für Leute? Soziodemografische Daten, also wie alt sind die Leute? Wie viel Einkommen haben die? Welche Motivation treibt die auf eure Plattformen? Und ich war dann doch erstaunt, dass keine der Organisationen wirklich ihre eigenen Kunden sozusagen schon erforscht hat. Die wissen also im Prinzip allenfalls wie Better Place, dass die Leute um die 40 sind und Männer und Frauen etwa gleichteilig spenden.
Wenn man das jetzt so hört, dann hat man ja das Gefühl, es ist ein relativ unerforschtes Phänomen immer noch. Kann man denn beziffern, welche Umsätze gemacht werden über Spenden im Netz?
Was die Online-Plattformen angeht, so ist deren Wachstum bislang doch eher noch in einem starken Nischenmarkt zu verorten. Also wenn man überlegt, HelpDirect, die erste Organisation, die 99 so an den Start gegangen ist, hat so ein Volumen von bislang in den ganzen Jahren 4,5 Millionen Euro. Better Place hat seit dem Start auch 2-3 Jahre etwa 1-Million-Euro-Grenze gerade überschritten. Also man sieht, das ist ein sehr kleiner Nischenmarkt, aber eben attraktiv für die jungen Nutzer vor allem.
Man könnte ja vermuten, weil es ja eh diese Kultur im Netz gibt, dass man für Dinge kein Geld ausgeben muss, dass eventuell die Leute eher bereit sind für Projekte, die sie interessieren oder die sie spannend finden, dann eher was zu bezahlen, dass sozusagen eine Spendenkultur durch das Netz eher befördert wird. Kann man das denn irgendwie in Tendenzen festmachen?
Also zum einen, tatsächlich hat jeder heute die Möglichkeit, der denkt, er hätte was Spannendes anzubieten. Er stellt es einfach ins Netz rein und sagt, liebe Leute, wollt ihr mir dafür nicht Geld geben? Und wenn er Leute findet, die ihm dafür Geld geben, dann ist das ja grundsätzlich eine Sache, die einen Markt finden kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon so eine Umsonst- und Kostenlos-Mentalität, dass immer mehr, auch wenn klassische Institutionen ausfallen, also nehmen wir jetzt mal den Mediensektor, gerade mit der New York Times, wenn freie Journalisten nicht ordentlich bezahlt werden können, wenn sie aufwendige Recherchen machen und dann dafür über Plattformen wie SpotUs Geld eingeworben werden muss, dann muss man das auch immer als Versagen von klassischen Marktakteuren erstmal deuten, aus welchen Gründen auch immer. Und ich denke mal, dieses Phänomen kann nicht herkömmliche Finanzierungsstrukturen ersetzen. Es ist ein ergänzendes Stilmittel, das aber auch schon etwas in Gefahr läuft in den nächsten Jahren, wenn es überhitzt wird, dass die Leute sich auch wieder abwenden.
Also Sie waren eher davor, dass man das überschätzt, dieses Phänomen. Lothar Lochmeier war das im Gespräch zum Thema Spenden im Netz. Vielen Dank.
Breitband, Netzmusik.
Und da gehen wir heute ins Herz der Verschenkmusik. CC Mixter ist eine internationale Plattform, auf der gibt's nicht nur jede Menge Songs gratis, sondern vor allem für Musiker auch die Grundbausteine, um neue Werke und Remixes zusammenzubauen. Das von Creative Commons gegründete Musikerportal greift also die Grundwerte eines neuen gemeinschaftlichen Musikmachens in der Netzwelt auf. Im ersten Teil geht's jetzt um eine Musikerin aus Kolumbien. Deren Songs entstehen da bei CC Mixter in offener Zusammenarbeit mit anderen CC-Musikern. Silvia O. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit dem Stück Es Tarde von Silvia O. und Kisek. Die Kolumbianerin und der US-Amerikaner sind sich nie persönlich begegnet, sondern nur virtuell über die Musikplattform CC Mixter. Da bieten diese beiden Musiker ihre Songs interessierten Hörern an oder auch anderen Musikern nur Teile daraus zum Weiterverarbeiten. Einzelne Songelemente können als Samples hoch- oder runtergeladen werden, also einzelne Spuren mit Schlagzeugrhythmen, Gitarren- oder Keyboard-Akkorden und A Cappella-Gesang. Und die daraus neu zusammengebauten Werke können dann auch auf anderen Websites weiterverbreitet werden, natürlich alles nur unter CC-Lizenzen. Silvia O. aus dem kolumbianischen Bogotá hat auf diese Art und Weise schon eine Menge neuer Songs auf ihrer und der Website von CC Mixter aufgelistet. Und so sind aus ihrer Stimme völlig unterschiedliche Kompositionen geworden, klassisch geprägte, wie eben gehört, oder auch so eine Art elektronischer Blues wie Treated for Mutilation, produziert vom Musiker Victor mit der Stimme von Silvia O. Thank you.
Breitband Porträt.
Wer Farmville als blöden Zeitvertreib verkennt für Leute, die sich nach dem Tamagotchi nun nach einem größeren Betreuungsprojekt, nämlich einem ganzen Bauernhof, sehen, der unterschätzt die Bedeutung des Phänomens. Mehr als 73 Millionen Menschen nutzen derzeit nämlich die niedliche Facebook-Applikation und spielen Farmville. Farmville Bauer zu werden, mit Freunden zusammen digitale Rüben zu ernten und Kühe zu melken, die auch mal rosa sind und Erdbeermilch produzieren, das begeistert immer mehr Leute als etwa zu twittern. Love Überland über das Social Game, mit dem die Erfinderfirma Cygna dieses Jahr schon zwischen 250 und 500 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben soll. Ziemlich viel Heu, darf man da wohl sagen.
Man muss das putzig finden, man muss so einen infantilen Hau haben.
Och, ist das süß. Also erst habe ich meinem Zeichentrickmännchen mal Segelohren verpasst und eine Eichhörnchennase, mangamäßig riesige Kulleraugen und einen völlig bescheuerten Afro. Sieht wirklich süß aus zu der blauen Latzhose. Und dann wird natürlich der kleine Garten beackert, was den Eindruck erwecken könnte, hier würden auf infantile Art neumodische Gartengelüste befriedigt. Aber das Spiel heißt Farmville und das ist es auch. Nur, dass das Tierbauersein ein wenig komplizierter ist als das banale Beet umgraben, Haken, Auberginen pflanzen und nach 3 Tagen ernten.
Ja, da gibt's ganz, ganz viele Tiere. Man kann Tiere sammeln auch. Und Tiere melken und die Tiere legen Eier und Tiere kann man schlachten. Die essen kann man die nicht. Alles, was böse ist, ist nicht so wirklich drin. Du kannst zwar alles verkaufen, aber ansonsten, man kann nichts essen, nichts zum Schlachter bringen und so weiter.
Fressen die Tiere eigentlich nicht die Pflanzen auf?
Nee, Tiere fressen keine Pflanzen. Manche Tiere können sich fortpflanzen tatsächlich, aber die fressen keine Pflanzen.
Sascha Kösch ist Fachjournalist gewissermaßen, Profi-Blogger und Mitherausgeber der Zeitschrift für elektronischen Lifestyle Debug. Und es ist doch irgendwie verwunderlich, wenn der Avantgarde der Netzwelten sozusagen so ein banales Zeichentrickspielchen Spaß macht.
Das ist die gute Frage, ob man das aus Spaß macht oder eher aus Neugierde. Ich habe Ewigkeiten nichts mehr gespielt und dachte mir jetzt, ach Himmel, es ist so populär, spielen fast mehr Leute als hier in diesem Land wohnen. Teste.
Die Männchen und Pflanzen und Tiere in Farmville sehen aus wie Zeichentrickfiguren. Nix 3D. Das liegt daran, dass dieses Spiel, wie auch zig andere Applikationen, innerhalb von Facebook laufen und deshalb nicht viel Platz verbrauchen dürfen. Anders als bei 3D-Simulationen, die in extra dafür geschaffenen Communities laufen.
Farmville ist ja eine aufgesetzte Community, das ist ja so eine parasitäre Community quasi. Das ist eine Submenge von der Facebook-Community. Du kannst dich da auch gar nicht anders einloggen als über deinen Facebook-Account.
Ich habe übrigens versehentlich überall Soja hingepflanzt. Sieht echt ärmlich aus, wenn es wächst, aber dafür kann man nach einem Tag ernten. Die Pflanzen brauchen nämlich unterschiedlich lange zum Wachsen und wer nicht rechtzeitig erntet, dem welken die Pflanzen dann wieder weg. Aber die geernteten Waren bringen Coins, das ist Kleingeld. Doch eigentlich braucht man Cash, das ist die echte Knete in Farmville. Die braucht man, um sich besseres Saatgut zu kaufen oder Tiere oder einen Trecker oder ein Haus. Jawohl, eine Villa oder eine Holzhütte. Ganz egal, kostet aber alles Geld, das man sich mühsam und ewig erspielen kann. Oder man kauft es. 70.000 Coins kosten 40 Bucks, also 40 echte US-Dollars. Dafür gibt's zum Beispiel eine rote Scheune mitsamt Trecker. Die Schneedecke hingegen kostet umgerechnet zurzeit nur 45 Euro Cent, schmilzt aber auch in ein paar Wochen wieder.
Hey Farmers, welcome once again to the official Farmville podcast. My name is Lexalicious and I am the...
Gemacht und betreut wird Farmville von der amerikanischen Firma Zynga, die alle möglichen Facebook-Spiele anbietet. Und die laufen fast alle ziemlich gut. Mafia Wars, Haustierwelt und eins mit Fischen. Und oben über meinen Beeten leuchtet eine Reklame. Da kann ich in einem anderen Zynga-Facebook-Spiel ein Café aufmachen. Ach, wer wollte das nicht auch schon immer?
Another thing I do want to let you guys know is that we have a winter holiday decorating contest coming up.
Farmville motiviert die Spieler über Grundbedürfnisse. Man sieht etwas wachsen und gedeihen, man wird sofort belohnt, die Freunde sind ebenfalls zum Teil mit im Spiel und alles, was man in Farmville tut, wird sofort den Facebook-Kontakten mitgeteilt und man muss posten und posten, denn man braucht Nachbarn, wenn man die eigene Farm vergrößern will. Und vergrößern muss man seinen Garten, um mehr Coins und Cash und Experience-Punkte zu sammeln, damit man auf höhere Levels steigt. Bis Level 70 geht das. Miste, Artischocken gibt es erst ab Level 6. Ja, die Levels. Sascha Kösch meint, ab Level 16, 17 wird es langweilig, weil man schon alles kennt.
Dann muss man halt so einen dekorativen Willen haben. Man muss dann so wirklich so hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt ein schönes Muster. Das tun auch viele. Die sehen auch stellenweise extrem gut aus. Und ist auch beeindruckt von dieser schieren Arbeit, die da drin steckt, irgendwie die Kirschbäume so in so kleinen Spiralen und so um die Ecke zu bauen und alles so schön zu verzieren und so. Aber das muss man dann auch wollen.
Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, ab dem man anfängt, seinen Tagesablauf den Erntezeiten unterzuordnen. Wie beim richtigen Bauern eben.
Es wird aber mit Sicherheit in Kürze auch Dinge wie einen Markt geben, sodass man anderen Leuten was verkaufen kann. Und dann kommt natürlich diese klassische Geschichte, die bei so Online-Spielen schon häufiger mal stattgefunden hat, dass Leute damit Geld verdienen. Also dass sie einfach hingehen und spielen, wie blöd, damit was bekommen, das dann wiederum verkaufen.
Oh schön, jetzt ist alles mit einer weißen Schneedecke zu und Lebkuchenhäuser und Schneemänner überall. Oh schade, das war nur beim Laden, jetzt ist wieder mein ärmlicher Garten da. Schneedecke muss man ja kaufen und die Lebkuchenmänner. Aber meine Sojabohnen sind reif.
Es gefällt einem, wenn man so ein bisschen Stumpfsinn mag, weil es ist schon auch sehr stumpfsinnig. Man muss schon viel klicken und sich sehr, sehr viele dämliche Dialoge durchsteppen und so. Und man muss so einen gewissen Ehrgeiz für das Fließband entwickeln.
Fließband?
Ja.
Happy farming, everybody!